Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich muss gestehen, es ist für mich eine besondere Ehre, in eurer Mitte zu predigen. Ich werde immer wieder im Münchner Raum von Gemeinden eingeladen, die zu unserem Bund gehören. Und der Grund für meine Einladung dort ist meistens einfach, weil ich auf irgendeiner Liste stehe. Irgendeine Predigerliste, und wenn jemand gesucht wird, dann nimmt man halt den Nächstbesten auf der Liste. Nun weiß ich, hier lief das etwas anders. Das ist eine große Ehre, in einer Gemeinde predigen zu dürfen, wo man weiß, diejenigen, die hier die Hirten sind, die achten darauf, wer hier auf der Kanzel steht und wer hier den Schäfchen das Wort Gottes predigt. Also ist es für mich hier heute wirklich ein großes Privileg, eine große Freude. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einmal den Predigttext mit mir aufschlagt. Die heutige Predigt steht im 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 1. Dort wollen wir in Vers 18 beginnen. 1. Korinther 1, 18. Und uns den Text anschauen bis Kapitel 2, Vers 5. 1. Korinther 1, 18. Ich beginne den Text aus der Elberfelder Bibel zu lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Lasst uns beten. Du allmächtiger Gott, wie leicht ist mein Herz dazu geneigt, selbst wenn ich über die Torheit der Predigt spreche, nach Menschenweisheit zu suchen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Gnade gibst heute, dass dein Geist heute in unserer Mitte wirkt, dass dein Geist uns diese Schrift auftut und dass wir um deines Namens willen, Herr, erkennen dürfen, was du uns mitteilen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du durch mich sprichst und in den Herzen wirkst, Herr, damit wir diesen Text verstehen können. Amen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Liebhaber der modernen Kunst unter uns sind. Noch genauer gesprochen, wie viele von euch Graffitis mögen? Wenn ich jetzt einmal die älteren Semester anschaue, dann vermute ich mal, ihr versteht unter Graffiti weniger Kunst, sondern mehr Vandalismus auf den Straßen. Diese Gassen, die vollgesprüht sind, sind für uns meistens eher nicht ansprechend. So, obgleich also Graffitis wahrscheinlich nicht zu euren Lieblingskunststücken gehören, möchte ich euch doch auf ein ganz besonderes Graffiti hinweisen. Das lohnt sich wirklich mal danach im Internet zu suchen. Und dieses Graffiti, von dem ich spreche, diese Karikatur heißt das Alexamenos Graffito. Habt ihr das schon mal gehört? Das Alexamenos Graffito. Das zeigt einen jungen Mann, der steht da so an einem Kreuz und hebt die Hände, betet an. Und an diesem Kreuz hängt ein Esel. Und darunter steht in Griechisch der Text Alexamenos zebete Theon. Das heißt übersetzt so viel wie Alexamenos betet Gott an oder Alexamenos betet seinen Gott an. Dieses Graffiti wurde wahrscheinlich irgendwann zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert nach Christus in Rom in eine Mauer geritzt. Und die Botschaft, die es vermittelt, ist ziemlich eindeutig. Es ist ziemlich klar. Es ist ein Spottbild gegen den christlichen Glauben. Oder noch genauer, es ist ein Spott gegen einen Christen namens Alexamenos. In den Augen des Künstlers war dieser Mann Alexamenos eine Lachnummer. Wer um alles in der Welt mit einem klaren Verstand betet einen gekreuzigten Gott an? Nun, uns begegnet das Symbol des Kreuzes heute vielfach. Wir haben Anhänger, tragen es am Hals, wir sehen es auf Kirchtürmen oder auf Berggipfeln. Das Kreuz ist für uns heute ein gängiges Symbol. Anders war das aber zur Zeit von Alexamenos. Im Römischen Reich war das Kreuz ein Anstoß. Das Kreuz galt als Hinrichtungsort für die schlimmsten und meist verachtetsten Verbrecher. Es war die letzte Haltestelle für den Abschaum der Gesellschaft. Die Vorstellung eines gekreuzigten Königs wäre da undenkbar gewesen. Könige werden nicht gekreuzigt, das sind doch diejenigen, die andere Leute kreuzigen lassen. Und noch viel undenkbarer als ein gekreuzigter König wäre ein gekreuzigter Gott. Es ist ein Skandal. Es ist dumm. Wahnsinn. Und darum hat dieser Künstler dieses Spottbild in die Wand gekratzt. Wir sehen in dieser Karikatur zwei völlig konträre Standpunkte zur einen und selben Sache. Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Für den einen war Jesus Christus der lebendige Schöpfergott, der Mensch wurde und am Kreuz für die Sünden seines Volkes starb und damit war er würdig aller Anbetung. Und für den anderen war diese christliche Botschaft nichts anderes als eine lächerliche Geschichte von einem Narren am Kreuz und Idioten, die ihm nachfolgen. So schrecklich groß ist der Kontrast. Unser heutiger Bibeltext will uns vermitteln, dass diese zwei Standpunkte zum Kreuz Jesu Christi keine unübliche und vielleicht etwas übertriebene Reaktionsweise sind, sondern im Gegenteil sogar in der Natur des Evangeliums selbst begründet liegen und im Endeffekt von Gott gewollt sind und einer größeren Sache dienen. Ich möchte den Predigttext in drei Punkte gliedern, in drei Teile einteilen. Punkt Nummer 1, das Wort vom Kreuz scheidet die Geister. Das ist Kapitel 1, die Verse 18 bis 25 und das wird wirklich den großen Löwenanteil der Predigt ausmachen. Das Wort vom Kreuz scheidet die Geister. Punkt Nummer 2, das Wort vom Kreuz verherrlicht Gott. Das sind die Verse 26 bis 31. Und in einem letzten Punkt möchte ich aus Kapitel 2 die praktischen Anwendungen dieser Lehre ziehen. Das ist Punkt Nummer 3, das Wort vom Kreuz in der Praxis. So, lasst uns mit Punkt Nummer 1 starten. Das Wort vom Kreuz scheidet die Geister. Paulus beginnt hier unseren Bibeltext mit den folgenden Worten. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir Menschen neigen ja dazu, uns gerne in irgendwelche Schubladen einzuordnen. Wir unterteilen die Gesellschaft in Hautfarben, Geschlechter, Religionen, in menschliche Fähigkeiten, in sexuellen Orientierungen, in politischen Gesinnungen. Es gibt so viele Unterschiede, die wir machen, wie wir Menschen klassifizieren und einteilen. Aber Paulus macht uns hier zu Beginn eine Sache deutlich. Unterm Strich gibt es nur zwei Kategorien von Menschen. Es gibt jene Menschen, die an das Evangelium glauben, und jene, die es ablehnen. Das ist die einzige Unterscheidung, die wirklich von Bedeutung ist. Und wie Paulus uns hier mitteilt, sie bedeutet wirklich viel. Denn Paulus verdeutlicht uns hier, dass das ewige Schicksal einer Seele sich an der Reaktion zum Kreuz unterscheidet. Ob du als Erretteter in ewiger Herrlichkeit vor dem Thron Gottes einmal stehen wirst, um deinen Herrn anzubeten und dich für immer an ihm zu erfreuen, oder ob du im gerechten Gericht Gottes in der Hölle einmal verweilen wirst, entscheidet sich daran, wie du zu diesem gekreuzigten Mann stehst. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Nun, im nächsten Vers beginnt uns Paulus diese drastische Zweiteilung der Menschen sogar als biblisch und gottgewollt zu belegen. Schaut mal in Vers 19, da heißt es: Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Paulus zitiert hier ein Zitat, zitiert hier den alten Propheten Jesaja, und wörtlich steht in Jesaja 29,14: Darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Ihr Lieben, ich hoffe, wir können hier ganz eindeutig sehen, dass Gott der Handelnde ist. Es heißt hier nicht einfach, Gott möchte zulassen oder lässt zu, dass der Verstand der Verständigen vernichtet werden würde. Hier heißt es vom allmächtigen Schöpfer Gott: Ich will vernichten. Ich will wegtun. Ich will wunderbar mit diesem Volk handeln und ihre Weisheit wird zunichte werden. Gott ist derjenige, der bestimmt hat, die Weisheit der Menschen zu zerstören, und Gott ist derjenige, der es aktiv durchführt. Jetzt ist die Frage, was hat aber die Vernichtung der menschlichen Weisheit und Arroganz mit diesem Wort vom Kreuz zu tun? Wo ist die Verbindung von Vers 18 und 19? Paulus erklärt uns es in den Versen 20 und 21, dort heißt es: Wo ist der Weise und wo ist der Schriftgelehrte, wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott doch wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. In der Weisheit Gottes heißt, gemäß Gottes unendlichen Wissens und seines unumstößlichen Willens und ewigen Ratschlusses hat er bestimmt, dass kein Mensch auf diesem Planeten jemals durch seine eigene Weisheit, durch seinen Verstand, durch sein Können Gott kennenlernen würde. Das heißt, völlig egal, wie klug jemand ist, sein Gehirn wird ihn nicht dazu bringen, sein großer Verstand, eine Botschaft zu glauben, die nach menschlichen Maßstäben töricht ist. Menschliche Weisheit wird niemanden dazu bringen, eine Botschaft zu glauben, die gemäß menschlicher Weisheit dumm ist. Und wie wir bereits ja in dieser Karikatur von Alexamenos deutlich gesehen haben, ein gekreuzigter Gott, der für die Sünden jener am Kreuz stirbt, die ihn dorthin gehängt haben, das ist nicht weise. Ein großer und mächtiger König, der regiert, das klingt weise. Ein starker Kriegsheld, der seine Feinde mit dem Schwert bezwingt, das klingt weise. Eine attraktive Fruchtbarkeitsgöttin, das klingt weise in den Augen der Menschen. Aber nicht der Mann, den Jesaja 53 uns beschreibt. Denn er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Ein solcher Mann als Gott und Retter, das ist in den Augen der Menschen alles andere als weise. Und darum sagt uns hier Vers 20, wo ist der Weise dieser Welt? Denn Gleich wie groß dein Gehirn sein mag, es wird dich nicht dazu bewegen, die Wahrheit des Evangeliums zu ergreifen. Und wo ist der Schriftgelehrte dieser Welt? Egal, welche religiöse Bildung ein Mensch haben mag und welchen religiösen Titel er haben mag, es würde nicht dazu führen, die Schönheit des Kreuzes zu erkennen. Und wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufes? Jemand mag ein begabter Redner sein, ausgebildet in Philosophie und Logik. Was bringt es ihm? Egal wie viele Debatten ein Mensch auf Erden gewinnt, er wird niemals ein Argument gegen Gott vorzeigen können. Gott erklärt das, was der Mensch für weise und klug hält, für nutzlos, indem er einen Erlösungsweg bestimmt hat, der nach menschlichen Standards töricht klingt. Und dadurch hat Gott, wie unser Bibeltext hier sagt, die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Gott hat es gemacht, ihr Lieben. Er hat es hunderte Jahre vorher, bevor Jesus geboren wurde, angekündigt. Und er hat es gemacht. Und Vers 21 sagt uns sogar, schaut mal rein, es gefiel Gott wohl. Es war nach seinem Willen. Praktisch gesprochen heißt es für uns, die Menschen bekommen von Gott und seinem Volk nicht das, was sie wollen. Denn so heißt es in den Versen 22 und 23, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit. Die Bezeichnung von Juden und Griechen meint hier Juden und Nichtjuden und das umschließt alle Menschen, also auch den Deutschen, den Gießener und Münchner und was auch sonst des 21. Jahrhunderts. Die Juden, heißt es hier, fordern Beweise für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums durch Zeichen und Wunder, große Taten. Das ist das, was die Juden fordern, was weiß es in ihren Augen. Und jetzt denkt mal darüber nach in den Evangelien, wie viele Wunder hat unser Herr Jesus getan? Und wie war die Reaktion der Juden? Sie schrien, kreuzigt ihn. Und die Griechen suchen ausgeklügelte Fabelgeschichten. Sie sind weniger interessiert an der Beweiskraft einer Geschichte. Es muss sich einfach komplex und logisch nachvollziehbar anhören. Es muss ein großes philosophisches Weltbild sein. Und zu diesen beiden mag man hinzufügen den schaulustigen westlichen Hedonisten des 21. Jahrhunderts, der sich weder für den Wahrheitsgehalt eines Weltbildes interessiert, noch für deren Schlüssigkeit. Alles, worum es ihm geht, ist Spaß. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es muss sich gut anfühlen, egal wie wahr es ist. Wunder, Logik und Spaß, das ist, was die Menschen suchen. Doch Paulus sagt hier in Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit. Die Anforderung der Welt ist sehr groß und ihr eigenes Programm ist wirklich gut. Und alles, was wir zu bieten haben, sagt Paulus, ist die Botschaft eines gekreuzigten Erlösers. Sicher, wir lesen auch im Neuen Testament, dass die Apostel große Wunder taten, um ihre Autorität und Apostelschaft zu beweisen. Aber das hat keinen Menschen zum Christen gemacht. Paulus selbst schreibt hier ganz eindeutig, alles, was er hat, ist das Wort vom Kreuz. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Das Evangelium von Jesus Christus steht im starken Kontrast zu den Anforderungen und Erwartungen der Welt. Und darum führt es auch zum Widerstand. Es heißt hier, es ist für einige ein Anstoß. Wörtlich steht hier Skandalon im Griechischen. Es ist ein Skandal für einige. Und in den Augen der anderen ist es Torheit. Ihr Lieben, wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir an den Skandal des Kreuzes glauben und an der Torheit der Predigt festhalten, dann wird es Widerstand geben. Manche werden uns dafür hassen, dass wir es wagen, an Jesus Christus zu glauben und ihn als die einzige Hoffnung der Menschen darzustellen. Und andere werden darüber spotten und uns auslachen, so wie bei Alexamenos. Aber es gibt eine weitere Reaktion, die wir erwarten dürfen, wenn wir an dieser Botschaft festhalten. Und das ist, dass Menschen zum Glauben kommen werden. Es werden Menschen glauben. Nun mag einer hier einwerfen, stopp. Wer um alles in der Welt glaubt an eine törichte, anstößige Botschaft? Wer möchte denn bitte seine Hoffnung und sein Vertrauen da hineingeben? Das braucht doch eigentlich schon fast ein Wunder, oder? Und die Antwort darauf ist exakt, genau das braucht es, ein Wunder. Genau das ist der Punkt der Sache, was unser Bibeltext uns hier mitteilen möchte. Es braucht nichts Geringeres als ein Wunder im Herzen eines Menschen, dass jemand sein Vertrauen in das Evangelium setzt. Und darum ist die Errettung von Menschen ein übernatürliches Werk Gottes. Denn Vers 23 spricht weiter. Wir predigen Christus als gekreuzigt und dann in Vers 24. Aber den Berufenen selbst, sowohl Juden als auch Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Die Menschheit hat Gott den Rücken zugekehrt. Aber Gott in seiner Souveränität und Liebe hat eine große Anzahl von Menschen, wie es hier heißt, Berufene oder Erwählte, dazu bestimmt, dass sie die Botschaft vom Kreuz glauben werden und dadurch errettet werden sollen. Und für diejenigen ist Jesus Christus nicht töricht und unweise, sondern Kraft Gottes und Weisheit Gottes. Aber was bedeutet das jetzt praktisch? Es bedeutet zunächst erst einmal, dass Gott bei der Errettung einer Seele vollbringt, was kein Mensch tun kann. Durch das Evangelium schenkt Gott uns ein neues Leben. Und das zeigt sich im Herzen und im Wandel eines Menschen. Mir begegnen in München immer wieder Flüchtlinge. Wir haben eine Gruppe von Syrern, Afghanen, die zum Glauben gekommen sind. Diese Menschen erleiden Verfolgung in Deutschland, in München. In ihren Flüchtlingsheimen werden sie drangsaliert, geschlagen, von ihren eigenen Familien verstoßen, in Deutschland, weil sie an Jesus Christus glauben. Warum in aller Welt würde jemals jemand sich für ein Leben entscheiden von Verfolgung und Leid und Ablehnung, wenn nicht durch ein übernatürliches Werk Gottes? Und wie könnte jemand standhalten in dieser großen Drangsal in Deutschland, von seiner Familie verlassen, wenn nicht durch Gottes Kraft? Das Evangelium ist Kraft Gottes. Sie macht Menschen zu einer neuen Kreatur und sie lässt sie Dinge durchstehen, die wir aus menschlicher Sicht für unmöglich halten. Es bedeutet aber auch zweitens, dass wir im Evangelium, obgleich die Menschen es für töricht halten, eine Weisheit finden, die alles übertrifft, was diese Welt zu bieten hat. Der Prediger Martin Lloyd-Jones sagte einmal, Predigen bedeutet Logic on fire. Logik unter Feuer, oder vielleicht besser übersetzt, entfachte Logik, entbrannte Logik. Und was Lloyd-Jones damit ausdrücken wollte, ist, eine biblische Predigt muss durchzogen sein von Klarheit und Logik, weil die Botschaft der Bibel selbst einen einleuchtenden roten Faden hat, der sich durchzieht von Anfang bis Ende. Die Bibel beginnt bei der Schöpfung und dem Sündenfall und sie endet bei der Neuschöpfung und der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und alles zwischendrin ist letztendlich Jesus Christus und sein Evangelium. Wie komme ich von Punkt A nach Punkt B? Das Wort Gottes ist von einleuchtender Logik durchdrungen. Und die angemessene Verkündigung dieser Botschaft, also des Evangeliums, muss deshalb klar und strukturiert sein. Aber all das ist nicht genug, es braucht auch das Feuer des Heiligen Geistes. Gott selbst muss uns die Augen für sein herrliches Wort auftun, ansonsten stochern wir Menschen im Dunkeln. Das Wort vom Kreuz ist Logik pur und Weisheit par excellence, mag man sagen. Das Problem ist also nicht, dass wir eine törichte Botschaft zu präsentieren hätten, sondern dass die Menschheit es nicht verstehen kann. Paulus sagt im Kontext, 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ihr Lieben, das Problem ist nicht, dass wir eine schwache und törichte Botschaft zu bieten hätten, auch wenn die Welt es so versteht, sondern dass die Welt nicht fähig ist, die Weisheit und die Kraft im Evangelium zu sehen. Aber unser Bibeltext macht uns hier deutlich, das Wort vom Kreuz ist Weisheit, nämlich Weisheit von Gott. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein kleines Zeugnis aus meinem eigenen Leben geben. Vor einigen Jahren war ich auf der Bibelschule und ich wurde von manchen Lehrern da groß gehandelt. So der Fromme unter den Bibelschülern. Und es hat einen großen Druck auf mich ausgesetzt. Und unter diesem Druck kam ich zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich halte nicht stand. Ich zitter jedes Mal, wenn ich auf der Kanzel stehe. Ich kann den heiligen Ansprüchen der Bibel nicht im geringsten nachfolgen. Ich bin ein so großer Sünder. Ich halte das alles nicht mehr aus. Also habe ich mir gedacht, als Bibelschüler, ich steige aus dem Christentum. Ich höre jetzt einfach auf, Christ zu sein. Das war mein Entschluss, den ich gefasst habe, als Bibelschüler. Und dann habe ich mir gesagt, alles klar, ich werde Agnostiker. Das klingt vernünftig für mich. Ich sage einfach, ich weiß nicht, was es gibt. Und ich habe also versucht, zurück in die Welt zu gehen, dem Kreuz den Rücken zu kehren. Aber mein Verstand hat mich eingeholt mit der Zeit. Denn Gott hat ihn erleuchtet. Ich habe darüber nachgedacht, über diese Welt. Und ich habe rausgeschaut, diese wunderbare Schöpfung. Und ich habe mir gesagt, es gibt für mich keine logische Erklärung fernab von einem personellen Schöpfergott. Das muss einer mit einem sehr kreativen Kopf alles gemacht haben. Es muss einen Gott geben. Es gibt keine alternative logische Weltvorstellung, die mir das erklären kann da draußen. So, ich habe das erkennen dürfen. Und dann den nächsten Punkt, den ich erkennen durfte, das war das, ich kann nicht leugnen, wer ich als Mensch bin. Denn egal, wen ihr fragt, Agnostiker, Atheisten, religiöse Menschen, alle sagen euch, der Mensch ist gut oder zumindest neutral. Aber ich habe in mein Herz geschaut und ich habe gesagt, ich kann die Sündhaftigkeit, die Verdorbenheit meines Herzens nicht leugnen. Es ist so schlimm um mich bestimmt, dass ich sogar die Menschen anlüge, die mir am nächsten stehen. Meine Eltern, meine Geschwister, diejenigen, die ich vorgebe zu lieben, so oft sündige ich gegen sie, lüge gegen sie. So, mir wurde also deutlich einerseits, Gott ist Gott, er ist da. Ich kann es nicht leugnen, wenn ich rausschaue in diese Schöpfung. Mir wurde andererseits deutlich, ich bin, wer ich bin. Ich kann nicht sagen, dass ich neutral oder gut oder sonst was bin. Es ist schlecht um mich bestellt. Und dann habe ich diese beiden Dinge zusammengezählt. Ein wundervoller Gott, der alles gemacht hat, alles gut gemacht hat und ich, der Sünder. Wenn ich mit meiner eigenen Sünde nicht klarkomme, wie viel weniger muss er damit klarkommen können? Er, der doch heilig und gerecht sein muss. Und so habe ich also drüber nachgedacht und habe mir gesagt, Robin, es gibt nichts anderes, fernab vom Evangelium, was dir eine schlüssige Erklärung geben kann, was dir eine Lösung für dieses Problem geben kann. Die Welt lacht über das Evangelium, aber wenn Gott ein Herz erleuchtet und dir zeigt, dass er ist, wer er ist und dir zeigt, wer du bist, dann erkennst du das Einzige, was wirklich Sinn und Verstand hat, das Einzige, was wirklich von tiefgreifender Logik ist und eine Lösung bieten kann, das ist dieser Mann am Kreuz. Ihr Lieben, das Evangelium von Jesus Christus ist unfassbare Weisheit. Und ich bin mittlerweile wirklich so sehr davon überzeugt, dass ich sagen kann, es gibt nichts auf dieser Welt, nichts, was fernab vom christlichen Glauben und noch mehr vom Evangelium wirklich Sinn macht. Wir finden also im Wort vom Kreuz, dem Evangelium, Weisheit und Kraft Gottes. Und wir verstehen also dadurch, das Problem dieser Welt ist nicht, dass wir ihnen nicht das bieten könnten, was sie sucht, sondern dass die Welt eigentlich nicht erfassen kann, was wir ihr bieten. Ihr Lieben, in Jesus Christus offenbart Gott Weisheit und Kraft in so einem immensen Maße, dass es kein Mensch sich jemals erbitten könnte. Gott zeigt uns so viel und die Menschen können es aber nicht fassen und nicht wahrnehmen. Und deswegen suchen sie das, was nur Gott bieten kann, in irdischen Dingen, anstelle von Gott, im Menschen selbst. Und das ist genau das, was unser Herr Jesus Christus auch bei den Schriftgelehrten Israels anprangert. In Johannes 5, 39 heißt es, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und dabei ist doch Jesus Christus der das wahre Leben ist, denn dies ist das ewige Leben, dass wir dich erkennen, den einzig wahren Gott in Jesus Christus, den du gesandt hast. Das Problem der Welt ist nicht, dass sie das nicht bekommen kann, was sie sucht, sondern dass sie nicht erkennt, dass Jesus Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Die Menschen graben sich eigene löchrige Zisternen der Weisheit, der Philosophie, der Freude, der Lust und der Wunderwerke. Und verstehen dabei nicht, dass diese Löcher leer sind und niemals ihnen das geben können, was Jesus Christus ist, der Quell des ewigen Lebens. Und indem Gott also der Menschheit diesen unausforschlichen Reichtum des Christus in der Torheit des Kreuzes geoffenbart hat, bewies Gott, dass er, der Allmächtige, Gott mit den schwächsten Mitteln mehr zu tun vermag, als der Mensch mit all seiner Weisheit und Kraft. Und das ist genau das, was uns Vers 25 hier sagt. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Nicht, dass Gott selbst in irgendeiner Weise töricht oder schwach wäre, aber er nutzt, in Anführungsstrichen menschlich gesehen, schwache Mittel, um zu zeigen, wie herrlich und groß er ist. So beginnend mit einem alttestamentlichen Zitat hat uns Paulus diese wundervolle Wahrheit aufgemalt. Und nun geht er einen Schritt weiter, indem er diese Wahrheit, die wir gerade gehört haben, mit unserer eigenen praktischen Erfahrung belegt, wenn wir Christen sind. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt der Predigt. Das Wort vom Kreuz verherrlicht Gott. Gott verherrlicht sich in der Schwachheit und jeder Einzelne hier im Raum, jeder Christ, kann es erfassen anhand seines eigenen Lebens, wenn er ehrlich ist. Das ist die These, die Paulus hier in den Raum wirft. Jetzt mag man sich fragen, okay, wo ist der Beweis? Wie kann ich denn sehen, dass Gott sich in Schwachheit verherrlicht? Und die Antwort von Paulus ist, schau in den Spiegel. Schau in den Spiegel. Denn die Verse 26 bis 28 sagen uns, seht eure Berufung an, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige und nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Weise zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Ihr Lieben, wenn es einen IQ von 160 à la Stephen Hawking bräuchte, um Christ zu werden, dann würde wahrscheinlich die absolute Mehrheit von uns nicht in diesem Raum sitzen und ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf dieser Kanzel stehen. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir einfach mal in unsere Reihen schauen, dann sehen wir, unter uns sitzen nicht die großen, mächtigen Köpfe dieser Welt, nicht die Edlen, nicht die Reichen. Wir sind alles normale Menschen. Wir sind nicht die großen Nummern dieser Welt. Was ist denn vielmehr mit den Reichen und Schönen? Wenn wir nach Hollywood schauen, dann sehen wir, Gott wird dort verspottet am laufenden Band. Und was ist mit den ganzen großen, klugen Köpfen? So viele Wissenschaftler wehren sich gegen die Existenz eines Schöpfers, nicht weil die Beweiskraft zu erdrücken wäre, sondern aus reiner Ignoranz. Ihr Lieben, seht euch um. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Das ist, was Paulus uns hier vor Augen ruft. Aber gleichzeitig heißt nicht viele, nicht gleich niemand. Es gibt auch große Persönlichkeiten dieser Welt, die zu Christus gehören. Und es ist eine so wundervolle Botschaft, die hier drin steckt. Denn es sagt uns, egal wie klug oder dumm jemand sein mag, egal wie reich oder arm, egal wie edel oder normal und bodenständig jemand ist, du bist, es gibt Hoffnung. Denn dein Heil wird nicht an deiner eigenen Fähigkeit oder deinem Stand festgemacht, sondern an deiner Reaktion auf das Wort vom Kreuz. Also lasst mich einmal konkret hier euch die Frage stellen. Wie stehst du zum Kreuz? Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn du die Botschaft von Jesus Christus hörst, der Mensch gewordene Schöpfer Gott, der am Kreuz für die Sünden aller jener starb, die an ihn glauben? Was denkst du darüber? Ist es für dich ein Anstoß? Ist es für dich vielleicht lächerlich? Oder ist es eine Botschaft, die es wert ist, seine ganze Hoffnung, sein ganzes Vertrauen da hineinzugeben? Ihr Lieben, die Bibel sagt uns, Gott fordert alle Menschen auf, Position zu beziehen. heute von ihren Wegen umzukehren, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Weil Gott hat einen Tag festgesetzt, bestimmt, an dem wird er die Welt richten. Wie stehst du zum Kreuz? Wir sehen also, ihr Lieben, jeder von uns ist ein Spiegel der Wahrheit Gottes. Und wir können das alle erfassen, wenn wir unser Leben reflektieren. Wir sehen diese Wahrheit, wenn es Hoffnung für mich gibt, dann gibt es Hoffnung für jedermann. Und wir sehen, wenn alles an Gottes Werk feststeht, wenn alles an Gott hängt, dann gibt es in mir keinen Grund zum Ruhm. Und das ist, was Vers 29 uns hier sagt. Das Heil ist, wie es ist, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Es ist so, wie Jonathan Edwards sagt, der einzige Beitrag, den ein Mensch zu seiner Erlösung geleistet hat, ist die Sünde, die sie notwendig macht. Ihr Lieben, wir können nichts zu unserem Heil hinzutun. Und darum lässt das Wort vom Kreuz keinen Raum, auch nicht den geringsten, für eigenes Rühmen. Es ist alles Gottes Werk und darum heißt es auch hier in Vers 30, aus ihm, aus Gott seid ihr in Christus. Er ist uns geworden Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das Heil ist so wunderbar, weil es ganz Gottes Werk ist. Und eben auch deshalb gibt es Hoffnung für dich und mich, weil wenn ich ehrlich in mein Leben schaue, dann müsste ich John MacArthur recht geben, der sagte, wenn ich mein Heil verlieren könnte, dann würde ich es auch. Es ist ganz Gottes Werk. Und alles in diesem Gotteswerk hängt mit Jesus Christus zusammen, dem Gekreuzigten. Er ist alles. In ihm wurden wir erwählt. Er hat uns den Vater offenbar gemacht. Er ist die Grundlage, sein Opfertod für unsere Gerechtsprechung. Wir gelten durch ihn, dem Stand nach, als heilig und können in der Heiligung, nur in der Gemeinschaft mit ihm wachsen. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt der Erlösung. Und das alles führt uns zu dem ultimativen Ziel Gottes. Vers 31, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott allein gebührt alle Ehre. Und nirgendwo wird es so deutlich wie bei der Erlösung von Menschen. Gott ist so absolut gottzentriert, dass selbst bei seinem Erlösungswerk für die Menschen nicht die Erlösung des Menschen das letztendliche und erhabenste Ziel ist, sondern die Verherrlichung seines Namens. Gott teilt laut Jesaja seinen Ruhm nicht mit den Götzen aus Holz. Und laut Paulus sehen wir hier auch, er teilt seinen Ruhm auch nicht mit den Menschen aus Staub. Und wie sehr greift diese Botschaft Hesekiel 36 auf, wo wir das schon im Alten Testament sehen, wo Gott sagt, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Ihr Lieben, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, die gute Nachricht von Jesus Christus ist im Kern dazu konzipiert, alles menschliche Rühmen zu zerstören und Gott allein die Ehre zu geben. Denn wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich möchte jetzt in einem dritten Punkt die Predigt abschließen, indem ich ein paar praktische Anwendungen aus dem Leben oder aus dem Dienst des Paulus ziehe. Im zweiten Kapitel die Verse 1 bis 5. Dort heißt es in Vers 1, und ich, spricht Paulus, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus war nicht darum bemüht, dieses Evangelium von Christus in ein rhetorisches Päckchen mit Schleife zu hüllen, um es dem Menschen etwas angenehmer zu machen. Er hat nicht versucht, es etwas mehr der menschlichen Weisheit anzupassen, sondern er hat Christus gepredigt und ihn als gekreuzigt. Wir sehen hier erstens, obgleich Gott souverän im Heil ist, Menschen erwählt und errettet, ist er doch auch ein Gott, der seine Gemeinde dazu bestimmt, hinauszugehen und zu verkündigen. Und ein Gott, der die Menschen bestimmt, auf die Verkündigung zu reagieren, nämlich mit Buße und Glauben. Geht raus und verkündigt. Das ist eine Sache, die wir hier sehen. Paulus sagt nicht, weil Gott souverän ist, tue ich nichts, sondern er hat gesagt, ich habe gepredigt, nämlich das, was Gott gepredigt haben möchte, Christus. Zweitens, wenn wir Menschen für den christlichen Glauben gewinnen wollen, dann müssen wir an der Botschaft des Kreuzes festhalten. Und wir dürfen wirklich keinen Schritt davon abweichen. Denn nur das, nur dieses Evangelium wird in der Bibel als Gottes Kraft zur Errettung von Menschen definiert. Wir müssen am Wort vom Kreuz festhalten. Du musst am Wort vom Kreuz festhalten für deine Geliebten in deiner Familie. Sie brauchen Jesus. Drittens, der Kontext von Kapitel 1 macht uns deutlich, dass in Korinth Spaltung herrschte, weil die Korinther mehr auf die Prediger, ihre Rhetorik und Präsentationsweise achteten, als auf die Botschaft des Kreuzes. Ihr Lieben, nur da, wo die freie Gnade im Zentrum steht, finden begnadigte Sünder Raum für Gemeinschaft. Dort, wo Äußerlichkeiten den Ton vorgeben werden, werden Menschen aus dieser Welt zwar angezogen werden, aber nicht bekehrt werden, und Christen werden sich an diesen Nebensächlichkeiten aufreiben. Es gab viele Gemeindespaltungen wegen Nebensächlichkeiten. Die Schrift macht uns hier also deutlich, Gottes Weisheit im Evangelium führt zur Einheit unter Christen und Trennung mit der Welt, und des Menschen Weisheit führt zur Einheit mit der Welt und Trennung unter Christen. Viertens, Christus zu predigen und ihn als gekreuzigt bedeutet nicht, dass wir nur noch von dem Kreuzestod Jesu reden. Paulus spricht an anderer Stelle davon, dass er Christus als Herrn predigt, sich aber als Knecht. 2. Korintherbrief. Oder in Kolosser 1 spricht Paulus davon, dass er Christus als die Hoffnung der Herrlichkeit predigt. Christus allein als gekreuzigt zu predigen meint, alles, was wir an geistliche Botschaft und Wahrheit zu verkündigen haben, im Lichte des Evangeliums zu verstehen und in diesem Zusammenhang zu predigen. Fünftens. Nicht nach menschlicher Weisheit zu predigen, sondern Christus zu predigen, bedeutet nicht, dass wir krankhaft versuchen müssen, jegliche äußere Form von Rhetorik abzuschneiden und versuchen müssen, so langweilig wie möglich dazustehen und zu predigen. Denn Paulus prangert nicht die Tatsache an, wie ein Mensch predigt, sondern diejenigen, die ihre Hoffnung auf Äußerlichkeiten setzen. Im Kontext von Kapitel 1 wird uns deutlich, dass der sehr viel redige Wanderer Apollos ein Vertrauter und Freund des Paulus ist und er würdigt seinen Dienst. Das Problem ist also nicht, wenn wir Menschen auch ansprechend präsentieren können. Das Problem ist, wenn wir das zum Norm der Rettung machen. Ein paar weitere Punkte möchte ich noch aus den nächsten Versen zeigen. Vers 3. Paulus sagt, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Ihr Lieben, Gott verherrlicht sich, sechstens, nicht nur in einer schwachen Botschaft, sondern auch in schwachen Menschen, in schwachen Predigern, in schwachen, einfachen Schäfchen. Der große Paulus selbst hat gepredigt mit Schwachheit, Furcht und Zittern. Und wir dürfen darin Mut und Hoffnung finden, dass Gott, wenn er den Paulus nutzen kann in seiner Schwachheit, auch uns nutzen kann. Und ich möchte dir da besonders Hoffnung zusprechen. Du magst dich für unfähig halten, irgendjemanden von Jesus weiterzuerzählen. Oder sonst, wenn du ein Werk als Christ tust, du denkst, du bist einfach nicht geeignet dafür. Du bist zu schwach, du bist nicht schlau genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht extrovertiert genug. Dieser Text spricht uns Hoffnung zu. Gott verherrlicht sich in Schwachheit. Mit einer schwachen Botschaft durch schwache Gefäße tut Gott ein großes Werk. Und es führt uns zu den letzten beiden Versen. Da sagt Paulus, und meine Rede, Verse 4 und 5, und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Im Kontrast zur menschlichen Kraft, den Zeichen, Philosophie, Wunder, Show, Marketing, steht die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese wirkt durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Der Geist und das Wort, und das ist ein so urchristliches Prinzip, die stehen in steter Verbindung. Wir brauchen Gottes Kraft nicht erwarten fernab von Gottes Wort. Gottes Geist kämpft für uns durch sein Schwert, und das Schwert ist, Epheser 6, 17, das Wort der Wahrheit. Darum, wenn wir als Gemeinde in Anführungsstrichen ein charismatisches Erlebnis haben wollen, dann lasst uns das Wort vom Kreuz predigen und beten und hoffen und sehen, wie Gott Menschenherzen verändert, Trauernde tröstet, Sünder ermahnt und Toten ein neues Leben in Christus gibt. Ich möchte diese Predigt beenden mit einem Zitat von Dr. John Snyder über den Predigtdienst von Martin Lloyd-Jones. Als Dr. Martin Lloyd-Jones seinen Dienst in der Westminster Chapel antrat, entfernte er alle Dinge aus dem Gottesdienst, die man für notwendig erachtete, um den modernen Menschen anzusprechen. Und stattdessen zeigte er seinen Zuhörern die zeitlose Attraktion des Christus. Als Lloyd-Jones seinen Dienst begann, entfernte er alle Dinge aus dem Gottesdienst, die man für notwendig erachtete, um den modernen Menschen anzusprechen. Und stattdessen zeigte er seinen Zuhörern die zeitlose Attraktion des Christus. Ihr Lieben, lasst uns diese zeitlose Attraktion des Mannes am Kreuzes bestaunen, besingen und predigen. Amen.